Ja, vielen Dank für das freundliche Willkommen heißen, für den herzlichen Empfang. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich habe auch überlegt, ob ich schon mal hier war oder wann. Und ich glaube, schon nicht ganz erste Mal. Ich war, glaube ich, einmal im Reisedienst vor 8 oder 10 Jahren vielleicht. Also, wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann, macht nichts. Schon eine Weile her. Genau. Und freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann, hier in Waldstätten und die Predigt halten kann, darf und möchte zu Anfang beten. Jesus, vielen Dank nochmal für diesen Morgen. Vielen Dank, dass wir uns hier treffen können als dein Leib, als deine Kinder und miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Und ich bitte dich jetzt, dass du sprichst, Herr, dass du uns begegnest durch dein Wort. Und ja, lass nicht meine Worte sein, sondern deine. Und begegne uns, Jesus. Amen. Ja, ich möchte heute nicht einen klassischen Missionsvortrag halten oder so, das wäre auch mal spannend, das kann man vielleicht auch mal machen. Und trotzdem soll es irgendwo auch um Japan gehen, natürlich, weil es die letzten 15 Jahre, wo wir dort waren, uns sehr geprägt haben und natürlich ein sehr wichtiger Abschnitt in unserem Leben. Und freue mich auch, dass heute Vertreter der Liebenzeller Mission Japan hier sind. Genau, die Reihe. Und ja, es ist so ganz spannend, wenn man so in einem anderen Land lebt oder in ein anderes Land kommt. Das muss nicht Japan sein, ich denke, das ist überall so, dass jedes Land so seine Eigenheiten hat, so seine ganz eigene Kultur. Und deswegen erlebt man vielleicht auch, wenn man länger dort ist, so einen Kulturschock, dass man irgendwie denkt, auf Deutsch gesagt, die spinnen doch alle oder sind ja alle verrückt, was ist denn da los? Und man gar nicht so ganz klar kommt. Und es nicht immer so einfach ist, wenn man in einem anderen Land lebt und länger dort ist. Aber, oder die Japaner auch Dinge so ganz anders machen. Und natürlich ein sehr großer Unterschied, das merkt man, ich bin aus Freiburg oder aus der Nähe von Freiburg, ein Badner, man kommt nach Schwaben, da ist die Sprache schon anders. Von Deutschland nach Japan nochmal anders. Und da gibt es so manche Dinge, die, ja, das manchmal ganz angenehm machen und manchmal auch frustrierend, wenn man die Sprache nicht kann. Mit Schwäbisch geht es noch. Im Japanischen war es dann manchmal schwieriger. Aber es ist nicht nur anstrengend oder schwierig, sondern es kann auch sehr, sehr spannend sein, also sehr interessant sein, weil es in jeder Sprache irgendwie Begriffe gibt oder Dinge, die einem irgendwie vielleicht auch faszinieren. Und so ist es auch in Japan. Aber grundsätzlich, ich denke, in jeder Sprache, da gibt es Begriffe, die, ich sag mal, die sind im anderen Land oder Namen für Begriffe, die es in jedem Land gibt, die sich halt nur anders anhören, wie zum Beispiel Sonne. Also Sonne. Man kann es auch Schwäbisch sagen oder Badisch oder auch auf Englisch zum Beispiel Sonne heißt Sun, auf Japanisch heißt Taiyo, also hört sich ganz anders an, aber es ist das Gleiche gemeint, es drückt das Gleiche aus. Und dann gibt es aber auch in jeder Sprache, denke ich, Begriffe, die es so, ich sag mal, in einer anderen Sprache nicht gibt. Und das gibt es auch im Japanischen. Und ich habe da mal einen Begriff, ja hier genau, die Flagge von Japan, da ist schon drin. Und es gibt einen Begriff, der mich immer noch fasziniert im Japanischen, der heißt Komorebi. Komorebi. Und das setzt sich zusammen aus 3 Schriftzeichen. Das erste heißt Baum, das zweite heißt Durchsickern und das letzte heißt Licht. Ups, haben wir schon. Also wenn man hier guckt, das erste eben, so schreibt man Baum. Das miteinander heißt dann so viel Durchsickern, Durchtropfen. Und das Letzte, was so aussieht wie ein Regal, das heißt Sonne oder Tag. Genau. Und was ich an diesem Begriff so faszinierend finde, das ist nicht nur ein Wort, eben wie für Sonne oder so, sondern ein Wort für, im Deutschen wäre es ein ganzer Satz. Das bedeutet so viel wie das Licht, das durch die Blätter der Bäume durchscheint. Also, ja. Und ja, ebenso wie, genauso wie hier, das sieht man so ein bisschen, eben nicht nur die Sonne direkt, sondern das Licht, das durch die Blätter durchscheint. Und soweit ich weiß, gibt es diesen Begriff nur in Japan. Ich glaube, im Deutschen gibt es da keinen Begriff dafür, sondern ein ganzer Satz. Und man weiß aber, was mit gemeint ist. So eine ganze Welt in einem Begriff. Und ich glaube, so ähnlich ist auch in unserer, ich sag mal, Kirchenkultur oder in unseren Gemeinden, im christlichen Sprachgebrauch, dass es Begriffe gibt, die, ja, die man jetzt, wie soll ich sagen, die es vielleicht auch nur, so wie dieses Wort in Japan, die es vielleicht nur so in der Gemeinde gibt oder im christlichen Sprachgebrauch, wenn man es vor der Tür verwendet, da weiß vielleicht gar, man weiß gar nicht mehr, was es wirklich bedeutet. Oder so dieses typische Kananäisch, wo man in dieser Gemeinschaft ist, man weiß, worum es geht. Und oder so grob, wenn man es vielleicht so direkt beschreiben müsste, ja, was heißt denn das genau, dann wäre es vielleicht schon schwieriger, die richtigen Worte zu finden. Aber ja, solche Begriffe, die eigentlich fast nur so in der Kirche oder in der Gemeinde vorkommen. Ich glaube, ein Begriff, bei dem so ähnlich ist, auch wenn der mehr bekannt ist, das ist der Begriff Herrlichkeit oder Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, wenn ich Herrlichkeit sage, man hat sofort irgendwie so ein Bild oder man weiß, worum es geht. Aber wenn ich jetzt so jeden Einzelnen fragen würde, was bedeutet denn Herrlichkeit? Dann muss man vielleicht schon ein bisschen mehr überlegen. Ja, stimmt, wie beschreibe ich das genau? Und wie passt das? Es gibt eben diesen Begriff Herrlichkeit jetzt nicht nur im christlichen Gebrauch. In Japan zum Beispiel, da hat zum Beispiel eine Tennisspielerin vor ein paar Jahren, die hat die US Open gewonnen und war das ganze Land hellauf begeistert. Und in den Zeitungen konnte man lesen, wie so die Herrlichkeit oder die Herrlichkeit von dem Sieg, den sie da errungen hat. Man verwendet den Begriff Herrlichkeit für ein herrliches Essen, für herrliches Wetter, für Berge, was auch immer. Die schon ein bisschen älter bei uns, die Fußball mögen, die wissen, Heiko ist herrlich, da ins Wortspiel, Heiko herrlich. Und kurz gesagt, wenn man was Großartiges, was Schönes, was Geniales beschreiben will, dann verwendet man den Begriff Herrlichkeit. Und heute soll es auch um das so ein Stück weit gehen, um Gottes Herrlichkeit. Und das ist ehrlich gesagt für mich eine sehr große Herausforderung, weil dieser Begriff so groß, so weit ist. Und wie soll man Gottes Herrlichkeit in ein Wort, in einen Satz, in eine Predigt packen? Und deswegen so ein bisschen versuche ich das zu beleuchten aus verschiedenen Sichtweisen heraus oder Punkten heraus. Und was hat jetzt dieser Begriff Herrlichkeit oder Gottes Herrlichkeit mit diesem japanischen Begriff Komorebi zu tun? Und ich möchte so ein bisschen eben an diesen Schriftzeichen entlang gehen und ich möchte, jetzt kompliziert, mit dem letzten anfangen, weil man Gottes Herrlichkeit oft erst im Rückblick wirklich erkennen kann vielleicht. Und ich habe der erste Punkt ist es der Punkt Licht. Und natürlich, damit man überhaupt ja sehen kann, damit man überhaupt Gottes oder das Licht sehen kann, das durch die Blätter scheint, dazu braucht man Licht. Ohne das geht's nicht. Und ich würde sagen, im Weltall gibt es ziemlich viel davon. Viele Sonnen, die noch viel größer sind als die Sonne in unserem Sonnensystem, in unserer Galaxie. Und ja, noch viel, viel größer sind. Unvorstellbar. Die Weite, die Größe von Sternen, von Sonnen, von dem Weltall. Aber ein Licht überstrahlt das alles noch. Und das ist Gottes Licht. Gott selber wird in 1. Johannes 1, Vers 5, heißt es, Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Licht, viel größer als alle Sonnen, als alles Licht, was im Universum gibt. Und ja, wir können das vielleicht gar nicht ergreifen oder hundertprozentig begreifen. Was heißt denn das überhaupt? Was heißt Gottes Größe? Wie erhaben er ist, wie herrlich er ist. Man kann es nur so ein bisschen erahnen als Mensch, was Gottes Herrlichkeit bedeutet. Und Gottes Herrlichkeit, wie gesagt, wenn man es so ganz verschieden beschreiben will, es drückt aus, letztendlich vielleicht auch, was Gott zu Gott macht. Was ihm, ich sage mal, dieses Gewicht, diese Autorität gibt. Im Hebräischen gibt es auch so einen Begriff, Kavod, so dieses Gewicht, was Gott hat. Gottes Kraft, Gottes Schönheit, Gottes Glanz und so weiter. Und auch, ja, nicht nur das, was man so als Herrlichkeit sieht, sondern auch so dieser sein perfekter Plan mit dem Universum, mit der Welt, mit uns Menschen, mit jedem einzelnen Menschen von uns. Und das ganz allgemein, was ein buchstäblich irgendwie umhaut, wenn man so das erkennt und Gottes Herrlichkeit. Und man merkt aber, es ist irgendwie ganz schön kompliziert, diese Herrlichkeit zu beschreiben, dass man es wirklich fassen kann. Aber ich glaube, dass wir Menschen, dass wir einfach so die Eigenschaft haben, dass wir schöne Dinge sehen wollen, dass wir herrliche Dinge sehen wollen, immer wieder. Nicht nur im Blick auf Gott, sondern ganz allgemein. Und dass wir Dinge sehen wollen, die viel größer sind als wir, die viel größer sind als irgendwie auch das Schwierige oder was man so in den Nachrichten auch sieht oder was einen so beschäftigt, sondern dieses, boah, wo man davor steht und denkt, wow. Und ich denke, davon lebt auch die ganze Tourismusbranche, die Reiseindustrie natürlich. Man verkauft es nicht Reisen in dem Sinn zu irgendwelchen langweiligen Plätzen, sondern Leute buchen Urlaub, um an schöne Plätze zu kommen, an einen Strand, der einem alles andere vergessen lässt, oder Berge, die einem in Ehrfurcht erstaunen lassen und so weiter. Und ich habe es vor kurzem, wir waren so in Ebing, da gibt es ja den Schlossfelsenturm, und bei schönem Wetter hat man eine gigantische Sicht auf die Alpen. Als ich es das erste Mal gesehen habe, hat es mir auch schon umgehauen, und letztens waren wir wieder da oben mit Bekannten, und ich bin mit der Luca so an der Tür gestanden, wo die Leute immer rauskommen aus dem Turm, von der Treppe hoch. Und es war faszinierend zu sehen oder interessant, weil jeder, der rausgekommen ist, erschöpft von den vielen Treppen da hoch, und dann aber man sieht so dieses Bergpanorama, und bei jedem war es wirklich so, boah, diese Begeisterung, diese Ergriffenheit von, ich sag mal, der Herrlichkeit der Berge. Und ich glaube, nicht nur im Blick auf die Berge, aber Mose, ihm ging es, und ich komme auch gleich auf den Text, ihm ging es auch so. Er hat seine Wüstenreise, er hat sie nicht im Reisebüro gebucht, es gab auch keine Reiserücktrittsversicherung, wenn was irgendwie nicht so läuft wie geplant. Und deswegen lesen wir in 2. Mose 33, Vers 18, worum es heute auch gehen soll, da lesen wir, was Mose für eine Bitte an Gott richtet, was er für einen Wunsch äußert. Und man kann richtig spüren, so wie dieser Wunsch wieder von Herzen kommt. Ein Wunsch nicht nur so halblebig formuliert, sondern wirklich so auf tiefstem Herzen ein Wunsch an Gott im Gespräch mit Gott. Und ich lese uns das. 1. Mose 33, Vers 18, ganz kurz. Und Mose sprach natürlich zu Gott: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Soweit erstmal, nachher noch mehr zum Text, aber einfach ganz am Anfang dieser kurze Vers: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ja, was steckt da dahinter? Warum möchte Mose Gottes Herrlichkeit sehen? Ich denke, ein Punkt oder ein Grund ist einfach, weil Mose in seinem Leben so viel Dunkelheit auch erlebt hat, so viel Schatten, so vieles, was nicht herrlich war. Und diese Bitte ist nicht nur eben ein kurzes Gebet, was man halt so vom Schlafengehen noch betet: Lass mich deine Herrlichkeit sehen, Amen, gute Nacht. Sondern eben diese Bitte aus so einem innigen, tiefen Gespräch mit Gott heraus. Und es bedeutet, ja, lass mich sie sehen. Ich denke, es bedeutet, ja, Gott, mach sie auf irgendeine Art sichtbar, dass ich fähig bin, es zu sehen, dass ich fähig bin, den Anblick auch zu ertragen. Und ich denke, Gott, Mose war nicht so unwissend zu meinen, dass er Gottes Wesen, Gottes Angesicht mit leiblichem Auge sehen kann. Aber bisher hat Gott ja aus, lesen später, seine Stimme vernommen. Er hat in der Wolke eine Feuersäule ihm begegnet. Und jetzt wollte er so eine Darstellung von Gottes Herrlichkeit, die er ergreifen kann, die er sehen kann. Und in diesem ganzen Dunkel auch, was Mose erlebt hat, zu sehen, ja, Gott ist herrlich. Und ich denke eben, ja, weil er so viel Unherrlichkeit gesehen hat im Volk, auch in seinem eigenen Leben, was er selber ja auch eben nicht so herrliches war, selber so angestellt hat. Und vielleicht hat er auch den Palast, wo er war, beim Pharao noch im Kopf, so diese Herrlichkeit der Welt, sag ich mal, wo er aber auch gesehen hat, auch das trägt nicht, auch das ist nicht die wahre Herrlichkeit. Und natürlich diese Bitte von Mose: Lass mich deine Herrlichkeit sehen, ist nicht nur so aus dem Kontext, einfach so, sondern es hat einen Kontext, es hat eine Vorgeschichte, und ja, auf das möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Gott hat Mose höchstpersönlich auf den Berg Sinai gerufen, um ihm die 10 Gebote zu geben. Lesen wir vorher, und ich lese uns da ein paar Verse draus aus 2. Mose 24, ab Vers 15. Da nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg, und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und er rief Mose am 7. Tage aus der Wolke, und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Also wir werden mit reingenommen, wie Gott Mose ruft und wie er so in Gottes Herrlichkeit eintaucht, wie er in Gemeinschaft ist mit Gott, wie er ja vor Gott steht, sein Reden hört, ihn erlebt. Und so eine ganz andere Welt wie wir sie vielleicht kennen. Und zur gleichen Zeit, Moses auf dem Berg erlebt da schon ein Stück Gottes Herrlichkeit. Und währenddessen das Volk, das wartet und denkt, wann kommt er denn endlich wieder? Während Mose da in die Gottes Herrlichkeit irgendwie eintaucht, da tauscht das Volk Gottes Herrlichkeit gegen den Schimmer und so eine falsche Herrlichkeit von einem goldenen Rindviech ein, von einem goldenen Kalb. Und auch da die Frage, ja, was war der Grund, was war die Motivation von dem Volk, dass sie auf einmal um ein goldenes Kalb tanzen? Ja, vordergründiger war es dieses Kalb, dieses Stierbild, aber ich glaube, hintergründig steckt, denke ich, noch viel mehr dahinter oder hat dahinter gesteckt. Vielleicht diese Angst, im Stich gelassen zu werden. Was ist, wenn Mose nicht mehr kommt? Was ist, wenn Gott sich nicht mehr zeigen lässt? Ja, von Mose im Stich gelassen zu werden, von Gott im Stich gelassen zu werden und zu denken, ja, Gott allein, seine Herrlichkeit, sein Wesen ist nicht genug. Ich brauche noch was mehr. Und vielleicht kennt man das aus dem eigenen Leben, wenn man so, oder ich an meine eigenen goldenen Kälber vielleicht denke, um die man manchmal so rumtanzt und denkt, ja, dieses Vertrauen, dass Gott nicht genug ist, wo man es vielleicht nicht glaubt und denkt, die Dinge in die eigenen Hände nehmen zu müssen und ungeduldig wird. Und hier in der Geschichte, ja, Gott, er wird zu Recht zornig, er droht das Volk zu vernichten und man ist somit hineingenommen in dieses Gespräch von Mose und Gott, wo Mose anfängt zu verhandeln und für das Volk eintritt und Gott bittet, dass er eben nicht das Volk vernichtet. Und ja, in dem Gespräch mit Gott, er schickt das Volk los und sagte Mose, er soll es ins gelobte Land bringen, und Gott selber aber, er will nicht mit ihnen ziehen, weil sie halsstark sind und weil sie ziemlich schnell vertilgen wird. Und dann Mose wieder tritt wieder für sie ein und legt Einspruch ein und will nicht losgehen, wenn Gott nicht mitgeht. Und Gott antwortet, der Herr sprach zu Mose, ich lese einen Vers vorher, Vers 17, der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Also Mose schon Gnade gefunden, Gott kennt ihn mit Namen, gibt ihm eine Identität. Und Mose, auf das er bittet nur noch, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich glaube auch das, worauf es ankommt in unserem Leben, wo am Ende vielleicht nur zwei Bitten möglich sind. Das eine, wenn wir zu Gott sagen, lass mich meine Herrlichkeit sehen. Oder wir zu Gott sagen, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Darauf kommt es an. Ja, Mose, er bittet, er stellt diese Bitte, er redet mit Gott. Und Gott ist nicht ein Gott, der nicht antwortet, sondern er gibt ihm ganz konkret eine Antwort. Und die lesen wir in Vers 19. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und das finde ich spannend. Es ist nicht irgendwie, Mose sagt, hey Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und Gott schickt einen Blitz vom Himmel oder nochmal eine riesen Sternschnuppe oder was weiß ich. Sondern er gibt ihm eine Antwort und diese Antwort ist seine Güte. Gottes Güte ist die Antwort auf die Bitte von Mose. Und ich frage mich manchmal, ja ehrlich gesagt, wenn ich so in mein Leben gucke und man macht irgendwas falsch, man lädt irgendwie Schuld auf sich oder so weiter. Und ich frage mich manchmal, warum trifft mich nicht sofort der Blitz, wenn ich irgendwas falsch mache? Vielleicht kennt jemand die Frage, okay, jetzt habe ich wieder irgendwie es verbockt, warum kommt nicht gleich ein Blitz vom Himmel und löscht mich aus oder so? Vielleicht kennt ihr das. Und ich glaube, es ist nicht, weil ich halt so ein guter Kerl bin oder weil ich in Lieben Zell studiert habe oder sonst was oder in der Mission war oder was auch immer. Nee, sondern der Grund allein, es ist Gottes Güte. In Klagelieder 3, Vers 22, da steht, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Es ist die Güte des Herrn, die uns am Leben hält. Und noch ein weiterer Vers, Römer 2, Vers 4. Im Blick auf Gottes Güte, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Und das finde ich spannend. Hier, Gottes Güte ist die Antwort, die der Mose kriegt. Und wenn man dann weiterdenkt, dass eben Gott nicht sofort, ich sage mal, diesen Blitz vom Himmel schickt und uns auslöscht, wenn wir irgendwas falsch machen, sondern dass er in seiner Güte, dass er uns ja zur Buße, zur Umkehr, zur Einsicht dass er uns leitet. Eben, er treibt uns nicht, er zwingt uns nicht, sondern er leitet uns zur Umkehr. Und dieser Gott voller Herrlichkeit, er zeigt uns langsam, zeigt mir langsam, was ich vielleicht noch nicht begriffen habe, wo ich noch zu lernen habe, wo ich noch auf dem Weg bin. Und er lässt mich selber erkennen, wie nötig, dass ich es habe und was wirklich trägt am Schluss, ja, manche Wege zu ändern oder wieder auf den Weg zu ihm umzukehren. Und ich glaube, dass Gottes Güte, ja, seine Herrlichkeit, was es ausdrückt, und glaube, dass Gott eben, dass er möchte, dass wir ihn mehr durch die Herrlichkeit seiner Barmherzigkeit kennen, als durch die Herrlichkeit seiner Majestät, durch seine Größe. Dass wir ihn erkennen durch die Herrlichkeit seiner Barmherzigkeit, seiner Güte. Und das heißt nirgendwo, wenn ich böse bin, dem bin ich böse. Gottes Zorn ist immer gerecht und heilig, sondern es heißt, wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Denn seine Gnade, ja, die ist immer, ja, nicht umsonst, sondern kostenlos für uns. Es hat Jesus alles gekostet. Und Gott, er verdammt nie aufgrund, weil er das Recht dazu hat, weil er Gott ist. Aber er rettet uns, weil er Gott ist, weil er das Recht hat. Er rettet uns. Und vielleicht geht es euch so heute, ja, dass man im eigenen Leben irgendwie viel Dunkelheit auch erlebt oder schon gesehen hat und dass man den Wunsch hat, was Herrliches zu sehen, was Schönes zu sehen. Weg diesen Blick von irgendwelchen Problemen oder Schmerzen, Versagen und so weiter. Und die Frage ist eben, wo schaue ich dann hin? Es gibt vieles, wo wir unsere Augen hinlenken können, aber ich glaube, dass wir nach oben schauen können. Nach oben, so wie auf dem Bild, wo das Licht durch die Blätter scheint, und dass wir erkennen können, wie Gottes Licht in unserem Leben, in unseren Schatten immer wieder durchsickert. Und das ist der zweite Punkt, eben dieses Moreru auf Japanisch, dieses Durchsickern, dass wir das erkennen können, wie Gottes Herrlichkeit in unserem Leben durchsickert. Ich habe als Kind, ich weiß noch, ich bin auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, wir haben viel Weinberge gehabt und ich bin dann oft, musste ich mit, und ich habe mir manchmal die Zeit vertrieben oder mich von der Arbeit abgelenkt, indem ich als kleines Kind irgendwie einfach in die Sonne geguckt habe, voll rein, ohne Filter, irgendwas, ist jetzt eigentlich nicht so gesund für die Augen, bis dann irgendwann die Sonne so sich so, wer das schon mal gemacht hat, war nur noch so ein heller Fleck irgendwie, war nicht so schlau, aber ja, es hat natürlich geschmerzt, wenn man so direkt in die Sonne guckt, es schmerzt erstmal, es trifft einem, und ja, es hat wehgetan. Aber wenn man zum Beispiel unter einem Baum steht, wie ihr kennt, spazieren geht, im Wald, man guckt durch die Bäume auf die Sonne, dann kann man da viel länger hingucken. Es sieht auch wahnsinnig schön aus, wenn so die Sonne zwischen den Blättern durchscheint. Es sieht toll aus. Und für mich wurde so ein Bild eben, man sieht durch die Blätter die Sonne, manche Blätter verdecken die Sonne. Und ja, ich sehe die Sonne nicht in ihrem vollen Umfang, nicht in ihrer vollen Stärke, weil so die Blätter davor sind. Aber man sieht so, wie eben zwischendurch so das Licht durch die Blätter durchscheint und mich auch trifft. Und auch wenn ich die Sonne nicht in vollem Umfang sehe, weiß ich trotzdem, wenn ich durch die Blätter gucke, die Sonne ist da. Es ist nicht, oh, ist jetzt die Sonne überhaupt noch da, sondern ich merke, wie die Sonne da ist. Und ich glaube, so ist auch, bin ich überzeugt, im Blick auf Gott. Egal wie viel Blätter, wie viel Dunkelheit, wie viel Versagen auch so diese Sicht auf Gott verdecken, sage ich mal, oder verdecken wollen. Gottes Licht hat die Kraft, dass es durchscheint, dass es zwischen dem Ganzen durchscheint und immer wieder unser Leben trifft, durch die Finsternis auch, in der ich vielleicht stehe, und ja, ich Gottes Herrlichkeit sehen kann, Gottes Herrlichkeit durchsickert. Und so glaube ich, dass wir manchmal in unserem Leben ist so, dass man nicht so sich frei fühlt und bewegt, sondern manchmal kommt man sich vor wie so ein Docht in so einer Kerze, der so irgendwie vielleicht so feststeckt, wie so ein Wachs, das fest ist. Aber ich glaube, wenn Gottes Licht auf uns scheint, uns auch in entflammt, sag ich mal, dass dieses Wachs, dieses Schwierig um uns rum auch ja, ich sag mal, flüssig wird, beweglich wird, und wir Licht, selber Licht und Wärme weitergeben können, schenken können für Leute, denen es genauso geht. Und ich möchte weitergehen zu Mose, der eben bittet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und noch ein Stück weiter von Gottes Antwort, was dann später heißt, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Das war für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich als Kind war das immer eine ganz komische Vorstellung. Oder ich habe mich gefragt, Mose sieht jetzt da Gott hinterher und er sieht jetzt seinen Rücken. Und ich habe gefragt, wie sieht das aus? Wie groß ist Gott? Wie groß ist Gottes Rücken? Hat er wirklich Gottes Rücken gesehen oder was hat er da gesehen? Und ich glaube aber, hier ist nicht wie so ein körperlicher Rücken gemeint, auch wenn das schön wäre, sondern was hier steht auch, es bedeutet so viel wie dieses Nachsehen oder so viel wie Nachglanz, wenn etwas so nachscheint. Vielleicht auch so wie wie so ein Fußabdruck im Sand, der noch da ist, die Person ist schon weiter. Oder wie so ein Fingerabdruck, der noch da ist, aber die Person ist nicht mehr da. Man sieht noch so diesen Fingerabdruck. Und ich glaube, dass wir Gottes Herrlichkeit in unserem Leben sehen können und erkennen können, wenn wir Gottes Fingerabdruck, Gottes Nachglanz, sage ich mal, ein bisschen abstrakter Begriff, wenn wir das in unserem Leben erkennen. Und wo wir sehen, wo er seine Güte gezeigt hat, wo das so immer wieder so durchgesickert ist in unserem Leben. Weil wenn wir Gottes Herrlichkeit in vollem Ausmaß sehen würden, wir würden es nicht ertragen, aber sie sickert immer wieder so durch und wir können Gottes Herrlichkeit immer wieder so erkennen, dass wir es auch ertragen können. Und die Frage an mich, an uns, wo ist in unserem Leben bisher Gottes Güte, Gottes Herrlichkeit in unserem Leben so durchgesickert, dass man so eine Idee davon gekriegt hat und gesehen hat, Gott ist da und er zeigt sich. Wenn man so zurückguckt bei Mose, ganz kurz noch in seinem Leben, es war zum einen die Rettung als Kind, wo er da im Fluss geschwommen ist, in dem Korb, dass Gott das vorbereitet hat, dass er in den Palast gekommen ist. Und auch später, dass er, wo er geflohen ist, im Alltag als Hirte, dass Gott ihm begegnet ist. Ganz normal durch diesen brennenden Dornbusch in seinem Arbeitsalltag, ja auch nach einer langen Zeit, und er einen ganz neuen Auftrag gekriegt hat, dass er das Volk befreien konnte oder als Anführer und sich das Meer geteilt hat, dass das Volk aus der Sklaverei rausgeführt wurde, das ist das wichtigste Ereignis im Alten Testament, und das Volk frei war. Und auch später in der Wüstenwanderung immer wieder Gottes Herrlichkeit durchgesickert ist. Und auch heute denke ich noch, dass es ja genauso Gott sich zeigt und dass zwischen dem Ganzen, was uns so den Blick auf Gott verdeckt, dass Gottes Güte, Gottes Herrlichkeit immer wieder durchscheint. Und manchmal oder ganz oft vielleicht erlebe ich das und erkenne ich das erst im Rückblick, im Zurückschauen, so im Nachglanz, wie das Wort heißt. Und ich möchte ein Beispiel aus Japan, mit dem das nochmal ein bisschen verdeutlichen, wie ich das erlebt habe. Und ich beginne. Also wir haben da in Yokohama in einer Wohnung gelebt und wir sind da frisch eingezogen. Nicht wir, sondern die Nachbarn über uns sind frisch eingezogen. Und in Japan ist so, wenn man irgendwo frisch einzieht, dann geht man rum und gibt den Nachbarn ein Geschenk. Und meistens sind das irgendwie Kuchen oder Süßigkeiten oder irgend sowas. Und ich habe gesehen, die Nachbarn kommen, die bringen uns was. Und ich habe mich schon gefreut, jetzt gibt es so einen Kuchen oder so einen Rührkuchen, macht man oft, oder Süßigkeiten. Und dann haben die uns sich begrüßt, sich vorgestellt und haben uns solche Tüten, so Ziploc-Tüten, also wie sagt man in Deutschland, die man so verschließen kann, so Gefriertüten, und haben uns das geschenkt, so zwei Packungen. Ich habe natürlich mich freundlich bedankt, aber im ersten Moment habe ich gedacht, ist ein bisschen ein langweiliges Geschenk. Ich hätte mich jetzt mehr über einen Kuchen gefreut. Das mache ich auch ganz gerne. Warum schenken die uns jetzt solche Tüten? Und ist jetzt nicht weiter tragisch. Und das Interessante war aber, ein paar Monate später sind wir nach Deutschland für 4 Wochen in Urlaub. Und als wir zurückgekommen sind, die waren nicht in der Tüte, aber da haben wir gesehen, und vorher hat schon eine Freundin, die hat eine Weile in unserer Wohnung gewohnt, und die hat uns schon gefragt, was sind das für komische Käfer, die da rumkrabbeln bei euch. Wir sagen, Käfer, kennen wir gar nicht. Und wir sind dann zurückgekommen und haben gemerkt, dass wir in unserer Wohnung eine Käferplage hatten. Das sind solche, die heißen Tabakkäfer, also wir rauchen nicht, ich weiß nicht, wo die herkamen, aber die heißen Tabakkäfer, und die waren in der Wohnung, also überall, da wo man sie nicht haben will, in unseren Lebensmitteln, im Schrank, im Papier, im was weiß ich wo, überall. Wir mussten unsere Wohnung ausräuchern, wir mussten einen Haufen Essen wegschmeißen und waren die Urlaubserholung, die war schon mal kaputt. Und dann aber eben, weil überall diese Käfer waren, mussten wir unsere Lebensmittel schützen, in Boxen und so weiter. Und genau für das haben wir diese Ziploc-Tüten gebraucht. Und das war irgendwie für mich so ein Bild, wir hätten die natürlich auch kaufen können, aber es war für mich so ein Bild von Gott, wo so Gottes Herrlichkeit irgendwie durchgesickert ist, in dem Ganzen, was nervig war und was anstrengend war. Aber wo Gott schon vorher das vorbereitet hat, durch diese Nachbarn, die uns diese Tüten geschenkt haben, die man verschließen kann. Und wir dann einfach unser Zeug und einen Haufen davon in diese Tüten reinmachen konnten, verschließen konnten. Und so ein kleines Ding im Alltag, wo ich gesehen habe oder sehen durfte, wie Gottes Herrlichkeit so durchsickert. Und ich habe gemerkt, eben dass es sind nicht nur immer diese großen, wahnsinnigen Ereignisse, die man Gott erlebt, sondern im Alltag diese kleinen Dinge, wo das wie so durchtropft und Gott uns seine Herrlichkeit zeigen will. Und die Frage, ja, bin ich offen dafür und lasse ich das zu, das zu erkennen und dass Gottes Herrlichkeit zwischen den Blättern in meinem Leben so durchscheint. Ja, es sickert durch, es zeigt sich nicht im vollen Umfang und trotzdem zeigt sich Gottes Herrlichkeit immer wieder. Und das ist der letzte Punkt. Hier das Schriftzeit für Baum, für Holz. Genau, Bäume gibt es, hier viele gibt es auch in Japan viele. Und jetzt so März, gegen Ende März, da geht in Japan die Kirschblüte los. Und das ist wirklich also das ist eines der wichtigsten Events im ganzen Jahr für die Japaner. Ganz, ganz wichtig, wenn so die ersten Blüten rauskommen, und da gibt es extra Kalender, wo man vorher schon weiß, wann ist wo die Kirschblüte. Und wenn die Kirsche richtig blüht, dann versammeln sich Tausende, Hunderttausende von Leuten, sitzen unter die Kirschblüten, essen, trinken zusammen und feiern das. Und ja, auch sobald es losgeht, das sehen wir immer wieder, jedes Jahr gleich, dass viele Leute dastehen mit dem Handy und diese Kirschblüten knipsen. Im Prinzip, man kann sagen, die sehen jedes Jahr gleich aus. Aber trotzdem, es ist so dieser Versuch, irgendwie so diese, und sieht wirklich herrlich aus, so diese Herrlichkeit irgendwie zu konservieren, festzuhalten, vielleicht für Tage, an denen die Kirschblüten verblüht sind. Aber man will das irgendwie so festhalten. Und ich glaube auch so, ja, so sehr wir uns bemühen, wir können die Herrlichkeit auch, vielleicht unsere eigene Herrlichkeit oder von dieser Welt, wir können sie nicht festhalten. So sehr wir sie auch knipsen, man merkt, sie zerfällt, sie fällt vielleicht ab, unsere eigene Herrlichkeit fällt so ab wie so die Blüten von einem Baum. Und auch in Römer 3 steht, wir haben unsere Herrlichkeit verloren. Unsere Herrlichkeit ist verloren gegangen, so wie eine Blüte vom Baum fällt. Und was ich so genial finde, eben genau da, wo unsere Herrlichkeit vergeht oder ein Ende kommt, da zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Da hat sich Gottes Herrlichkeit gezeigt. Und am Anfang, ich habe es ein bisschen was kompliziert, ja, was heißt denn jetzt Gottes Herrlichkeit? Wie beschreibt man das? Man kann es ganz kurz in einem Wort oder in zwei Worten beschreiben. Gottes Herrlichkeit zeigt sich in Jesus Christus. Wir hatten es auch diese Woche schon davon, wo ich in der Elternsitzung. Ich möchte einen Vers lesen aus Hebräer 1, Vers 3, wo es um Gottes Herrlichkeit geht, wo es genau auf den Punkt bringt und wo es um Jesus geht. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild des Wesens. Jesus Christus ist der Abglanz der Herrlichkeit. Nirgends kam die Herrlichkeit Gottes so stark zum Ausdruck und wurde so konkret wie in Jesus Christus. Und auch genau da, wo man es vielleicht am wenigsten erwartet hat, wo menschlich gesehen am wenigsten Herrlichkeit war, an einem Baum im übertragenen Sinn, am Kreuz, am Holz, da ist Jesu Blut Tropfen für Tropfen durchgesickert in unsere Welt, in unsere Sünde, in unser Leben, in unseren Tod, damit wir unsere Herrlichkeit vor Gott wieder gewinnen können. Und wie gesagt, am Kreuz, was überhaupt nicht wie Herrlichkeit aussah, was ja ekelhaft aussah, aber im Rückblick, im Nachglanz, ist genau da Gottes Herrlichkeit in unsere Welt durchgebrochen. Und ich glaube, dass niemand so Gottes Herrlichkeit wirklich erkennen kann, der nicht, wie es auch in dem Bibeltext steht, bei Mose, wo er ihn auf dem Fels stellt, der auf dem Fels Jesus Christus steht. Jesus Christus ist der Fels, der es trägt und in dem wir Gottes Herrlichkeit erkennen können. Und wie können jetzt andere Menschen um uns herum, Gottes Herrlichkeit erkennen? Es ist zum einen durch uns, die wir auf diesem Fels stehen, dass Jesus in uns, durch uns Gottes Herrlichkeit ein Stück weit erkennen können oder darauf aufmerksam gemacht werden können, hoffentlich. Und auch, indem sie ja Christi Leib ansehen, die Gemeinde. Wir sind ja Christi Leib und wir strahlen Gottes Herrlichkeit wieder in dieser Welt. Wir sind das Licht der Welt. Und ja, hört sich ganz theoretisch an, aber ist einfach ganz praktisch. Wir hier in Waldstätten sind ein Licht für Waldstätten. Und ich finde, ich möchte schließen mit einem Zitat von Schlatter, dem Theologen, das über die Gemeinde sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Sie, die Gemeinde, ist ja dazu geschaffen, damit die Liebe in der Menschheit eine Heimat habe und es an ihr sich zeige, dass Gottes Liebe uns vereint. Dass die Liebe in der Menschheit eine Heimat hat, wo Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und das ist, worauf es letztendlich ankommt, dass die Menschen nicht unsere Herrlichkeit sehen, sondern dass sie Gottes Herrlichkeit sehen. Und ja, dazu will uns Gott gebrauchen. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für deine Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du die Herrlichkeit im Himmel verlassen hast, zurückgelassen hast und auf die Erde gekommen bist. Und am Kreuz wirklich deine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit so konkret wurde, so durch zum Leuchten gebracht wurde. Ich bitte dich, dass wir das immer wieder erkennen, dass wir im Rückblick auf unser Leben, dass wir erkennen, wo deine Herrlichkeit in unserem Leben durchgesickert ist, durchgebrochen ist, Herr, und schenkt es immer wieder uns diese Momente, wo wir das erkennen. Und danke, dass es auch in Zukunft so sein wird, dass du versprochen hast, bei uns zu sein, uns nicht im Stich zu lassen und ja, dass deine Liebe, deine Größe, deine Macht in unserem Leben ganz konkret wird. Lass uns das erkennen und lass viele Menschen hier in Waldstätten auch das erkennen, ja, deine Herrlichkeit. Nicht die Herrlichkeit der Welt oder von uns, sondern wie herrlich du bist und wie herrlich es ist, dein Kind zu sein. Gebrauch uns da dazu und segne uns und lass uns auch in der nächsten Woche deine Herrlichkeit sehen. Amen.